Dieser Podcast von der WAZ und Radio Bochum wird gesponsert von den Stadtwerken Bochum.
Der Trainer sagt, diese Saison ist der VfL hard to beat. Am besten auch schon am Freitag gegen Hertha. Wir besprechen heute im Hot Take der Woche, dass das auch bedeuten könnte, dass der VfL aufsteigen könnte.
Inside VfL, der Stadtwerke Bochum Talk von der WAZ und Radio Bochum.
Hallo liebe VfL-Fans, diese Woche wird's ernst. Vor dem ersten Spiel sprechen wir nochmal über alles, was beim VfL gerade wichtig ist, mit Radio Bochum-Reporter Christian Schürmann.
Hallo zusammen.
Und WAZ-Reporter Stefan Döring.
Moin moin zusammen.
Mein Name ist Annalena Fethke, hallo. Ein Testspiel ohne Tore gegen Sheffield gab's noch, aber was wir positiv mitnehmen können ist, na, die Abwehr steht, ne?
Ja, das kann man glaube ich so sagen. Also man muss auch sagen, die erste Hälfte, die ersten 45 Minuten waren auch durchaus solide. Hätte sich Sheffield nicht beschweren können, wenn Philipp Hofmann oder Koji Miyoshi eine seiner zwei Chancen nutzen. Dann steht's 1-0, dann gewinnst du das Spiel unter Umständen sogar. Dann sagt jeder, war ein absolut in Ordnung Test. War er so aus meiner Sicht schon auch, weil du gesehen hast, dass es nach vorne funktionieren kann. Du hast allerdings auch gesehen, dass das Flügelspiel dann mit dieser Besetzung Grimaldi, Miyoshi so ein bisschen zum Erliegen kommt. Da fehlte dann noch mal ein bisschen die Geschwindigkeit, noch mal jemand, der die Außenbahn besetzt hat in dem Moment. Gab es so zwei, drei Situationen, wo Berkant Tast den Fuß frei hatte und hätte auf die Flügel spielen können, wenn da jemand gewesen wäre, war halt nicht, weil beide nach innen ziehen. Das ist dann halt die Krux der Geschichte, wenn beide zusammen auf dem Platz stehen. Aber Defensive steht absolut gut. Du bist wieder ohne Gegentor durchgekommen. Hast in dieser Vorbereitung nur ein Spiel verloren. Die Mannschaft kann offensiv oder hoch pressen, sie kann tief stehen. Das hat man auch in beiden Hälften gesehen, weil in der zweiten Hälfte war Sheffield ja am Drücker. Also von daher war das, glaube ich, nochmal ein Test, wo man genau gesehen hat, was man von der Mannschaft erwarten kann. Und das dürfte auch Uwe Rösler dann schlussendlich weitgehend zufriedengestellt haben.
Ja, war ein total realistisches Leistungsbild, was man für Schwachstellen hat, was man für Stärken hat. Und ich greife das auf, was du gesagt hast. Es ist gut zu sehen, dass man in der Innenverteidigung offensichtlich auch Varianz hat und auch Stärke hat. Jetzt mit Karademir, der da jetzt über 90 Minuten wirklich super gespielt hat, von dem man am Anfang der Vorbereitung oder seitdem er beim VfL ist, vielleicht gar nicht so unbedingt damit gerechnet hat, dass er direkt ein Startelf-Kandidat ist, aber der sich super entwickelt hat und auch jetzt für Hertha durchaus, je nachdem, Carol Metz, wie fit er wird, aber trotzdem eine gute Option ist und dann mit Michael Steinwender in der Mitte dann eine gute Basis bildet hinten. Und das ist was, worüber wir, glaube ich, letzte Saison oft genug geredet haben, dass das eine Schwachstelle war und das macht Hoffnung.
Ja, apropos fit sein, fit werden, bei Philipp Strompf sieht es nicht so aus, als würde das gegen Hertha schon klappen, denn der hat Antibiotika genommen, ne?
Genau, also der wird diese Woche auch nicht trainieren und dann weiß man auch aus persönlichen Befindlichkeiten, wenn man Antibiotikum nimmt, dann ist man so doll angeschlagen, dass man an Sport überhaupt nicht denkt und als Leistungssportler eben entsprechend auch nicht. Der wird danach nochmal eine kleine Vorbereitung machen müssen. Das ist dann halt einfach so. Der wird wahrscheinlich, ja, frühestens zum Braunschweig-Spiel, wenn nicht sogar dann Fürth-Spiel, wieder fit sein. Aber Christian hat schon angesprochen, also die 1A-Variante ist jetzt auch für Freitag für Hertha BSC die Innenverteidigung Carol Metz und Michael Steinwender. Das ist, wenn das alles funktioniert, wenn Metz so fit ist, dass er über 60, 70, 80 Minuten gehen kann, wird er in der Startelf stehen. Und ansonsten hat Christian auch richtig gesagt, hat Yiğit Karademir einen guten Eindruck hinterlassen. Und Uwe Rösler sagte nach dem Spiel auch, er hat sich gute Chancen erarbeitet zu spielen.
Ja, absolut. Ja, so viel erstmal von unseren Experten. Ihr seid ja immer unsere externen Experten quasi noch. Und unser externer Experte Christoph hat noch eine Schwachstelle ausgemacht.
Fanfrage der Woche.
Und zwar ist das für ihn die Rechtsverteidigerposition. Und zwar in Person von Oliver Olsen. Seine Frage, die dahinter steckt, ist, wenn jetzt ein neuer Mittelfeldmann kommt, ist es dann nicht auch eine Option, dass Manuel Mbom seine Position übernehmen könnte?
Könnte er, ja. Erstmal würde ich aber trotzdem weiterhin für Olli Olsen plädieren. Ich glaube, dass er in der letzten Saison gezeigt hat, dass er das auch sehr gut und sehr souverän lösen kann. Aber klar, trotzdem, Mbom ist auch gelernter Rechtsverteidiger, also er kann da spielen. Ist halt die Frage, was, ja, nicht, was das für ein Bild abgibt, aber es wäre schon meiner Meinung nach gut, wenn man auch wirklich nicht jemanden aus dem Mittelfeld ursprünglich rausziehen muss, um ihn dann wieder in eine andere Position, die er jetzt die ganze Vorbereitung nicht eigentlich gespielt hat oder trainiert hat, einzusetzen. Von daher im Moment, Stand jetzt, und es ist ja auch, wenn der VfL noch jemanden fürs Mittelfeld holt, im Moment für mich Oliver Olsen die einzige Option. Erstmal hinten rechts, wobei man natürlich, und das ist natürlich dann auch irgendwie der Luxus, eine Option hätte bei Verletzungen, bei was auch immer, ihn da zu ersetzen.
Du hast halt grundsätzlich die Variabilität bei den Spielern, ne? Du hast mit Bom jemand, der da auch rausrücken kann, und wer das Spiel gegen Sheffield gesehen hat, der hat ja gesehen, dass es ein taktischer Kniff gewesen ist, in den Dreieraufbau zu gehen, dann ist Jean-Manuel Bom auf die Rechtsverteidigerposition gerutscht, hat also quasi einen Rechtsverteidiger in der Viererkette gebildet, weil Oliver Olsen den rechten Flügel auf einmal bespielt hat, weil Miyoshi in diese Halbräume reingerückt ist. Also Olsen hat ja so eine verkappte Rolle gegen Sheffield gespielt, zwischen rechten Flügel und Rechtsverteidiger. Und das ist dann natürlich auch eine Möglichkeit, das im Spiel gegen Hertha auf den Platz zu bringen. Je nachdem, weil da sprechen wir davon, ist Mats Pannewich so fit und kann er dann spielen? Weil, also die, sagen wir mal, die Wunschaufstellung von Uwe Rösler mit dem aktuellen Kader wäre sicherlich Enes Çokay und Mats Pannewich und nicht Enes Çokay und Jean-Manuel Bom. Nichts gegen Bom, der ist aber mit Çokay zusammen, ist es eher die defensivere Variante. Und mit Mats Pannewich hast du eben das spielerische Element da drin, diesen Verbindungsspieler zwischen Abwehr und Offensive, der quasi aus meiner Sicht perfekt dann auch mit Berkan Tas kombinieren könnte und funktionieren würde. Und dann ist halt die Frage, wie agierst du dann, verschiebst du dann, ist Oliver Olsen dann wieder der reine Rechtsverteidiger oder spielt er eine ähnliche Rolle wie gegen Sheffield, weil du mit Miyoshi dann auf der Seite spielst und Grimaldi, um überhaupt irgendwie ein bisschen Tiefe auf dem Flügel zu haben. Von daher, also grundsätzlich, ich finde das, was Olli Olsen spielt, grundsolide, das ist in Ordnung und damit kann man auch ohne Probleme in die Saison gehen, aus meiner Sicht.
Wenn jetzt noch wer Neues kommen sollte bis Freitag, heißt es ja auch nicht unbedingt, dass noch an der gedachten Startelf für Freitag noch was gerüttelt wird. Also muss ja auch erstmal einen holen, der jetzt sofort einsatzbereit wäre. Aber mit was rechnet ihr denn noch an Transfers in der nächsten Woche vielleicht noch?
Also auf jeden Fall gesucht, das hat Uwe Rösler nochmal deutlich gemacht. Er hat es jetzt im Prinzip jede Woche ein, zwei Mal erwähnt. Es ist auch von den Verantwortlichen ganz klar kommuniziert worden. Es wird noch jemand für den linken Flügel gesucht, also für die linke offensive Bahn, der Gradlinigkeit gibt, der aber nach Möglichkeit auch im Zentrum spielen kann. Und das ist, du hast das aus meiner Sicht gegen Sheffield wirklich gesehen. Grimaldi hat das gut gemacht, keine Frage, aber dir fehlt die Tiefe. Dir fehlt einfach die Tiefe im Spiel, wenn du mit Grimaldi und Miyoshi spielst. Und deswegen ist aus meiner Sicht auch, sollte Gerrit Holtmann wieder fit sein und 100% fit sein, dann wird er auch die Startposition einnehmen in dieser Mannschaft, weil er einfach diese Gradlinigkeit, diese Tiefe in einem Spiel gibt. Und dafür wird halt grundsätzlich noch jemand gesucht. Und Uwe Rösler hat es mehrfach jetzt auch nochmal gesagt, dass er gerne einen Achter hätte. Also einen spielstarken, laufstarken Achter. Quasi jemanden wie Mats Pannewich, der die Position einnehmen kann, weil Mats Pannewich eben leider immer mal wieder angeschlagen ist, immer mal wieder Thematiken hat, jetzt in dieser Vorbereitung auch relativ lange raus gewesen ist, vor allem dann in der heißen Phase. Und das sind diese beiden Positionen, wo man noch Bedarf hat und wo ich den Bedarf ehrlich gesagt auch sehe. Und es wird ja auch immer wieder reingeworfen, es braucht noch einen Stürmer, weil Philipp Hofmann, was ist, wenn Philipp Hofmann ausfällt? Ja, die Situation hat aber fast jeder Zweitliga-Kader. Was ist, wenn die erste Option ausfällt? Dann, man muss es ja realistisch mal einschätzen. Niemand, wo du sagst, der bringt dir die Qualität mit wie ein Philipp Hofmann, setzt sich hinter Philipp Hofmann auf die Bank. Also das kostet, würde A, viel zu viel Geld kosten, B, würde es keiner machen wollen, dann hättest du Zwist in der Mannschaft. Von daher ist das mit dieser aktuellen Variante mit Daniel Hanslik, ist Rasmussen könnte da spielen, wenn Not am Mann ist. Also man hat ja die Optionen und wie gesagt, der linke Flügel, der gesucht wird, soll im Idealfall halt auch noch im Zentrum agieren können. Lassen wir uns mal überraschen, wen sie da finden.
Wir haben letzte Woche über Grimaldi gesprochen, aber vor allem Koji Miyoshi ist für mich nicht die Art Flügelspieler, die der VfL in seinem System braucht. Und es ist wirklich eher so ein geradliniger Schienenspieler, den ich mir da wünschen würde. Hast du aber alles schon gesagt. Ich glaube auch eher, das Hauptproblem ist das Zentrum, Mats Pannewig. Selbst wenn er jetzt spielt gegen Hertha, er wird keine 90 Minuten spielen und er war auch in der Vergangenheit immer wieder verletzungsanfällig und das ist halt auch die physischste Position. Da muss man damit rechnen, dass ein Spieler nicht jedes Spiel spielen kann und dann muss man halt gucken, auch schon gesagt worden, wenn man Bom und Jokai im Zentrum hat, dann ist man sehr defensiv und dann klafft da irgendwann ein Loch zwischen den beiden und Berkantas und dann hat dann der Gegner einen Raum, den er bespielen kann. Und das ist halt eigentlich keine Option. Von daher ein Achter, ein offensiver Sechser vielleicht, aber das wäre so ein bisschen das, was mir gerade noch Sorgen bereitet im Kader. Aber generell, auch das hat Uwe Rösler gesagt, ja, man ist schon ein bisschen tiefer aufgestellt, als man das vielleicht Anfang letzter Saison war. Trotzdem ist das kein sehr tiefer Kader. Also man ist jetzt 2, 3 Verletzungen und man kommt schon wieder ins Schwimmen. So. Ne, deswegen also generell 1, 2 Spieler für die Tiefe. Und für die Stabilität des Kaders wäre schon allgemein ganz gut.
Aber die Kaderplätze hat man sich ja auch bewusst offen gelassen, weil jetzt klar ist, du hast noch keine Leihspieler verpflichtet, du willst natürlich keine 5, 6 Leihspieler haben, sondern jetzt geht's wirklich darum, gezielt mit Leihspielern nochmal in der Tiefe dann auch, also in der Stärke des Kaders nochmal was zu machen. Und dann auch in der Spitze des Kaders, ne? Also das werden jetzt keine Spieler kommen, die ja mal gucken, mal was wir von denen erwarten können, sondern ist es schon der Plan zumindest, dass das Leute sind, die dem VfL dann auch deutlich weiterhelfen.
Dann gehen wir jetzt mal gleich gerne sofort auf den Ausblick Hertha, Ausblick Saison. Würde aber kurz einen Werbeblock einbauen wollen für alle von euch, die sich gefragt haben, was ist denn mit dem Tippspiel dieses Jahr, diese Saison? Rainer hat zum Beispiel schon mit den Hufen gescharrt und hat uns bei WhatsApp gefragt. Ich kann euch beruhigen, es gibt auch wieder ein Tippspiel diese Saison. Und zwar wechseln wir aber rüber zu Tipp Blitz. So, ihr werdet es trotzdem, es ist ganz intuitiv, ihr werdet es trotzdem nahtlos übergehen können und entsprechend auch weiter tippen. Und diesmal gibt es dann pro Spieltag einen Gewinner und wir schauen dann, wie ihr tippt.
Genau. Den Link dazu packen wir euch in die Videobeschreibung.
Natürlich. Okay, dann schauen wir mal auf Hertha. Es gibt in Berlin auch einen Podcast, der unserem ganz ähnlich ist. Heißt immer Hertha. Aber natürlich Hertha, wie Hertha BSC.
Sehr kreativ.
Und da haben wir mal die Expertise von dem Kollegen angefragt, und zwar Paul Gorgas.
Der Umbruch bei Hertha BSC war gewaltig. 13 Spieler haben den Verein in diesem Sommer verlassen. Dabei ist viel Qualität verloren gegangen, viel Erfahrung abhanden gekommen und die kann der Club bisher nicht kompensieren. Auf der Zugangsseite steht erst ein neuer. Dafür versucht es Hertha mit einer neuen Spielidee. Die Berliner wollen künftig höher, intensiver, aggressiver pressen, also mehr hohe Ballgewinne provozieren, um dann einen kurzen Weg zum Tor zu haben. Die Spiele versprechen also unterhaltsamer zu werden bei Hertha BSC. Ob es auch erfolgreicher wird für die Mannschaft von Trainer Stefan Leitl, das ist zurzeit völlig offen. Es ist klar, die Mannschaft wird sich noch verändern, auch nach dem Ligastart. Deswegen wird das ja sicher eine interessante Partie in Bochum mit einer, ja, womöglich halbfertigen Mannschaft. Intensiv, das wird es auf jeden Fall.
Ja, was habt ihr noch darüber hinaus vielleicht von Hertha mitbekommen? Das letzte Testspiel zum Beispiel gegen Köln von denen ist ja 2-2 ausgegangen noch. Also trotz Umbruch können sie noch Fußball spielen.
Ja, Vorbereitung ohne Niederlage im Gegensatz zum VfL abgeschlossen. Also es war auf dem Papier lässt sich das sehr gut lesen. Allerdings würde ich sagen, waren die Gegner vielleicht auch nicht unbedingt alle jetzt so stark wie vielleicht die letzten drei beim VfL. Kann man also immer schwer deuten, Vorbereitungsspiele insgesamt beim VfL auch. Aber man muss schon sagen, ein externer Neuzugang ist schon sehr wenig, Stand jetzt.
Vor allem bei dem, was gegangen ist. Ne?
Man tut sich ja in Sachen Abgänge, tut man sich ja nicht viel. Also es ist ja wirklich, die hatten ja auch einen Umbruch sondergleichen, ähnlich wie der VfL. Allerdings muss man da sagen, ist das wirklich eine ganz andere Transferpolitik offenbar gewesen. Sehr viele Nachwuchsspieler, sehr viele Spieler aus der zweiten die dazu gekommen sind oder einen Profivertrag zumindest bekommen haben. Aber auf dem Papier liest sich das nicht gut. Also ich glaube, wäre ich Hertha-Fan, wäre ich tief besorgt in diese Saison gehend. Gut, Transferfenster ist jetzt noch ein bisschen geöffnet, da kann sich noch einiges tun. Vor dem VfL-Spiel wird sich jetzt aber erstmal nicht großartig was tun. Selbst wenn sie jetzt noch jemanden holen, der wird jetzt höchstwahrscheinlich sich nicht so gut integrieren, dass er da großartig eine Rolle spielen wird. Deswegen, ja, schwierige Situation. Wie gesagt, ich bin froh, dass ich kein Hertha-Fan bin. Wobei man wahrscheinlich im Podcast immer Hertha viel zu bereden hat im Moment. Das ist natürlich auch irgendwie schön dann. Aber das ist eine Chance, die der VfL nutzen muss. Man hat selbst eine gute Vorbereitung gespielt, auf die man sich berufen kann. Man sieht vielleicht, der Gegner hat vor allem auch von den Fans jetzt nicht unbedingt viel positive Rückmeldungen bekommen, was die Vorbereitung angeht. Da war viel im Argen. Und ich glaube, das ist eine Chance, die man nutzen kann, da direkt mal ein Ausrufezeichen zu setzen. Die Hertha in die erste Sinnkrise zu führen. Sehr frühe Sinnkrise. Und ja, das ist echt, also wirklich eine wirklich absurde Offseason. Also ich kann mich echt kaum dran erinnern, dass ein Verein so wenig Spieler eingekauft hat.
Ich glaube, dass bei Hertha da viel die Thematik beherrscht, auch was passiert mit dem Investor. Also ja, man ist ja da wohl in Gesprächen mit einem amerikanischen Investor, wenn ich das so richtig verfolgt habe. Und solange das da natürlich nicht abgeschlossen ist, werden die den Teufel tun, großartig Transfers zu tätigen etc., weil auch der erstmal gucken will, wie sieht das eigentlich aus, wie sieht's finanziell aus. Ja, und das bestimmt da, glaube ich, schon den Sommer bei denen, was es sehr, sehr schwierig macht, weil wenn man mal drauf guckt, allein die beiden prominentesten Namen sind vielleicht Fabian Rehse, der den Verein verlassen hat, und Tjaak Ernst, der in Bochum nun mal auch gut bekannt ist, einer der besten Keeper der vergangenen Saison war mit Timo Horn und Loris Karius. Also das ist dann schon richtig Qualität, die dann dieser Mannschaft auch flöten geht. Nichtsdestotrotz, die vermeintlich erste Elf, die am Freitag gegen Bochum auf dem Platz stehen wird, das ist jetzt keine Schülermannschaft, das ist kein Fallobst, wie man das ja so schön sagt. Das ist schon eine Mannschaft aus Spielern, die letzte Saison alle unter Vertrag standen und auch vielleicht nochmal eine ein bisschen bessere Rolle in dieser Saison spielen sollen. So ein Kevin Sesser zum Beispiel ist einer, der so wenig, wenn ich es jetzt richtig gelesen habe, eine ganz gute Vorbereitung gespielt hat, auch gegen Köln gut unterwegs gewesen ist, von dem man dann viel erwartet, auch in Berlin. Deswegen ist es, Christian hat es richtig gesagt, es ist natürlich immer schwer, so Vorbereitungen zu bewerten. Wir haben auch hier in den letzten 2 Jahren gesessen und gestanden, haben gesagt, es ist ja gar nicht so schlecht alles, weil man die Vorbereitung ganz gut bestritten hat und am Ende ging es in die Buchse. Also jeder VfL-Fan kann da, glaube ich, wie sagt man so schön neudeutsch, relaten, was gerade in Berlin abgeht. Und wenn die Berliner in Bochum durch Zufall gewinnen, dann ist die Stimmung, die in Bochum vorher gut war, wieder ja eher schlecht und in Berlin genau andersrum. Also es steht und fällt halt alles mit dem ersten Spieltag. Nichtsdestotrotz bin ich der Meinung, VfL Bochum zu Hause im Ruhrstadion mit der gefestigten und eingespielten Mannschaft, die sie weitgehend ja ist. Und dann hast du vielleicht die Möglichkeit, kommt ein Pannewig dazu, spielt vielleicht ein Rasmussen, der ja auch eine Rolle spielen kann, spielt ein Karol Metz, dann hast du deine vermeintliche Wunschelf auf dem Platz, Ruhrstadion, volle Hütte, Flutlichtspiel. Also da weiß ja jeder, was in Bochum abgeht. Und dann ja, vielleicht kriegt dann der eine oder andere Herr Tane auch ein bisschen Muffensausen, gerade mit dem im Hinterkopf, was in der Saison nicht oder im Sommer nicht passiert ist.
Ja, und ich habe das Gefühl, dass wir schon lange keine Vorbereitung jetzt aus VfL-Sicht hatten, wo die Mannschaft schon so gut aufeinander abgestimmt gewirkt hat und auch so viel Spaß gemacht hat. Man jetzt das Spiel gegen Sheffield als Beispiel, da war schon für ein Vorbereitungsspiel die Stimmung und der Andrang und das Interesse an dem Spiel, man merkt, die Leute haben Bock auf die Mannschaft. Liegt vielleicht auch daran, dass viele jetzt nicht so oft mehr ins Stadion erstmal gehen können. Keine Ahnung. Aber man hat auf jeden Fall Bock auf den Verein, auf die Saison, auf die Mannschaft. Und ich glaube, dass das eine Situation ist, die in Hertha gerade ganz anders ist. Und ich glaube, da darf man auch den Abgang von Fabian Rehse nichts unterbewerten. Das ist ja wirklich so, als würde jetzt beispielsweise Philipp Hofmann sagen, ja, VfL ist mein Verein, ich fühle mich hier wohl, ich bleibe hier für immer, was er ja im Endeffekt auch tut. Ne? Und dann, keine Ahnung, nach Magdeburg abhaut oder so. Oder nach Wolfsburg von mir aus. Das ist ja wirklich ein Schlag ins Gesicht. So, das ist ein Führungsspieler, ein Identifikationsspieler, der dann wirklich, also, sorry, da fehlt mir immer noch das Verständnis. Ich weiß nicht, wie viel Geld.
Die Werte von VW haben ihn überzeugt.
Genau, ja, es ist eine Arbeiter- und Kämpfermentalität, die, ja, nein, ne, aber es ist ja wirklich trotzdem, das trifft einen ja ins Mark. Und das zusätzlich zu allem, was wir gerade schon gesagt haben, ich glaube, da ist eine ganz andere Stimmung. Und wenn das Ruhrstadion, wenn die Fans das jetzt am Freitag so einem entgegenwerfen, dann wird das was.
Ja, dann auch noch Zweitliga-Eröffnung, ist ja auch immer eine Ehre. Und ich glaube auch wirklich, die Fans haben Bock. Wir haben uns umgehört nach dem Sheffield-Spiel. Wir haben die Stimmung ganz genau abgebildet bekommen.
Riesig Bock auf die neue Saison mit den neuen Spielern. Wird bestimmt spannend.
Mega großen Bock und ich hoffe, dass wir diese Saison nicht so zittern müssen wie in der letzten Saison.
Also auf jeden Fall schon sehr Bock. Also Ziel ist auf jeden Fall, jedes Heimspiel im Stadion zu sein.
Also ich erwarte mindestens den Aufstieg. Nein, war natürlich Spaß. Also wenn so oben unter die ersten fünf kommen, ist gut. Der Rest ist Glückssache.
Ob die Leute etwa Bock haben? Ja, also ja, da sind wir schon beim Ausblick mittendrin, was die Saison angeht, ein bisschen größer gedacht. Stefan, ich glaube, du hattest letzte Woche was erzählt von Platz, also auf jeden Fall obere Tabellenhälfte, Platz 5 bis 8 oder sowas.
Genau, ich habe letzte Woche gesagt 5 bis 8, da stehe ich auch nach wie vor hinter. Also ich glaube, das ist eine gut funktionierende Mannschaft und das ist in der zweiten Liga ein Unterschied, ob du gute, Ilja Kenzi hat es ja so schön gesagt, du kannst gute Spieler verpflichten, das heißt aber nicht, dass sie gute Transfers sind. Also es bringt dir nichts, wenn du 11 individuell herausragende Spieler auf der jeweiligen Position hast, wenn sie als Mannschaft nicht funktionieren. Und in Bochum haben sie in diesem Transfersommer schon ja viel Wert auf den Charakter eines Spielers gelegt. Sie haben viel Wert darauf gelegt, dass die Mannschaft zusammen funktioniert. Die haben in der Vorbereitung so kleine Dönekes einfach, ne? Es wird gelost, wer beim Essen mit wem zusammensitzt, damit die Leute sich alle besser kennenlernen. Und ich habe schon den Eindruck, dass das gefruchtet hat, dass da wirklich eine gute Truppe, die zusammen, man sagt das immer so schön, durchs Feuer gehen würde. Aber ich hab schon den Eindruck, dass das vernünftig ein gutes Fundament ist. Wenn du da jetzt noch alle Leute fit durch die Saison bekommst, wenn du ein, zwei wirklich qualitativ hochwertige Verstärkungen noch bekommst. Und jetzt kannst du deinen, wir haben nämlich einen neuen Button.
Achtung.
Ja.
Hot Take der Woche.
Ja. Mein Hot Take der Woche ist, dass der VfL, wenn alles gut zusammenkommt, unter den ersten drei landet. Und ich weiß, dafür werde ich jetzt ausgelacht und dafür werde ich jetzt hier in den Kommentaren wieder ans Kreuz genagelt etc. Aber ich habe schon den Eindruck, dass mannschaftlich da wirklich was geschlossen ist. Und du hast gegen Hertha und gegen Braunschweig, es ist ein Auftakt, der Fluch und Segen zugleich ist. Und wenn du aber diese beiden Spiele gewinnst, kommst du in einen Flow, ähnlich wie Schalke letztes Jahr geschafft hat. Und auch bei Schalke hat jeder letztes Jahr gesagt, das ist keine Aufstiegsmannschaft. Schlussendlich hat sie es aber als Mannschaft gelöst. Und warum soll es der VfL nicht schaffen? Ich traue der Truppe das zu. Ich habe die jetzt 6 Wochen jeden Tag in der Vorbereitung gesehen. Ja, das ist der Hottech. Aufstieg, Platz unter den Top 3.
Es gibt sicherlich die Fans, die jetzt schreien werden, aber es gibt auch welche, die sich in ihrer Meinung vielleicht mal bestätigt fühlen, aber sich nicht trauen, das auszusprechen.
Um Stefan zu bekräftigen, das letzte Mal, als nicht alle Menschen einfach so ins Stadion durften, ist der VfL aufgestiegen. Also
ja.
Das
ist Geisterspielen, ja.
Genau, nein. Ich würde es begrüßen. Ich lehne mich aber nicht so weit aus dem Fenster. Ja, ich finde die Prognose 8 bis 5 eigentlich gut. Schließe mich da mal so ans obere Ende an. Ich sag, 5 würde ich für realistisch halten. Aber gut, man wäre jetzt verpönt, mich auf einen Platz festzulegen. Deswegen 5 bis 8, ja.
Okay. Ja, dann bleibt uns eigentlich nur noch übrig, nochmal uns auf Zahlen festzulegen. Und zwar auf Tore. Eine Anzahl von Toren für VfL und für Hertha. Am Freitagabend im Ruhrstadion.
Das jetzt gesamte Saison-Torverhältnis.
Genau. Wie viele Tore macht Philipp Hofmann diese?
Jetzt sind.
Okay. Merkt euch das auch.
Okay. Schreibt mit.
Was gibt's denn als Ergebnis am Freitagabend?
Ein knalliges 3:0 für den VfL.
Boah.
So hoch würde ich nicht gehen. Ich sage aber, die gewinnen das 2:0. Hinten ohne Gegentor in die Saison starten.
Gut, dann gehe ich mit dem Standardtipp und sage 2-1 und freue mich auf ein sehr schönes Fußballspiel, hoffentlich am Freitagabend wieder Ruhrstadion, wieder Liga. Es geht wieder los, Freunde.
Endlich.
Schön, dass ihr dabei seid. Schön, dass ihr zuguckt und zuschaut und zuhört, so rum. Und bis zum nächsten Mal.
Ciao, ciao.
Ja.
Inside VfL, der Stadtwerke Bochum Talk, ist ein Format der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung und Radio Bochum. Schnitt, Funke, Foto und Video. Folgt uns auf YouTube und eurer liebsten Podcast-Plattform. Dann verpasst ihr keine Folge. Wir freuen uns auch über euer Feedback per Sprachnachricht. Die Nummer findet ihr in der Beschreibung. Alle Fußball-News gibt es täglich auf watz.de und radiobochum.de.